wirklich alle, die zu dieser letzten Veranstaltung der diesjährigen Medientage Mitteldeutschlands hierher gekommen sind und wirklich Lust haben, sich mit diesem wirklich ja locker leichten Entertainment-Thema so kurz vor Feierabend noch mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Also wir wollen auch versuchen, möglichst wirklich konzentriert hier zu arbeiten, und eine Stunde dauert die Veranstaltung, und ich gehe mal davon aus, dass alle Fragen, die Sie noch haben und die Sie zum Thema in den letzten Tagen gestellt worden sind, natürlich beantwortet werden. Sonst bräuchte man ja diese Runde nicht zu machen. Also ich begrüße hier auf dem Podium ganz links Herrn Deitenbeck, den Geschäftsführer der Sächsischen Landesmedienanstalt. Neben ihm sitzt der Ulrich Liebenow vom Mitteldeutschen Rundfunk. Daneben sitzt Herr Zimmermann, Peter Zimmermann von Divicon. Und neben ihm sitzt der Herr Wolfgang Kniese von Media Broadcast, und rechts von mir sitzt Herr Domski von Uplink. Das heißt, wir haben von den wichtigen Playern bei diesem Thema zumindest zwei Drittel hier vertreten. Ob vielleicht da noch der eine oder andere fehlt, das wird sich im Verlauf der Diskussion, wir werden jedenfalls so tun, als fehlt natürlich keiner. Und ich meine, ich gehe mal davon aus, wir haben das hier mit Fachleuten zu tun. Sie wissen eigentlich das Ausgangspunkt dieser Problemlage, die sich da vor einigen Tagen aufgetan hat, eigentlich das Jahr 2012 war, wo das Telekommunikationsgesetz novelliert worden ist, wo sich ein paar Sachen geändert haben, wo sich der Markt der UKW-Betreiber liberalisiert hat, wo bei den privaten Hörfunkbetreibern die Sektflaschen geöffnet und geknallt worden sind, weil ja nun endlich eine Zeit eintritt, wo der Monopolist bisher sozusagen beschnitten wird und die Preise für die Verbreitung von UKW natürlich ins Uferlose sinken würden. Das war die Ausgangssituation, und nun kam dann das Jahr 2016, wo Media Broadcast gesagt hat, also sie würden doch ganz gerne vielleicht ihre UKW-Sendernetze verkaufen. Und da war mein Eindruck, dass viele immer noch gemeint haben, ja, was kann da groß passieren? Und dann gab es vor einigen Tagen ein Interview in der Welt, wo der Geschäftsführer von Media Broadcast gesagt hat, Jungs, in ein paar Tagen ist hier Schluss. Und auf einmal hat ganz Deutschland gemerkt, wie wichtig UKW ist. Das ist die Ausgangssituation. So, und nun möchte ich ganz gerne am Anfang Herrn Kniese mal bitten, noch mal drei Sätze zu sagen, sozusagen als derjenige, der diesen ganzen Prozess ja zumindest vom Unternehmen Media Broadcast kennt, der bis vor Jahren eben auch der alleinige sozusagen UKW-Netzbetreiber gewesen ist. Noch mal kurz, wo ist eigentlich technisch das Komplizierte an der ganzen Situation und wie hat sich aus Ihrer Sicht der Verkaufsprozess gestaltet? Und der hat mir versprochen, es macht dann 5 Minuten. So, dass wir da noch mal kurz auf einem Informationsstand sind. Bitte.
Ja. Vielen Dank, Herr Hartung. Guten Abend. Ich weiß, die meisten hier sind vom Fach, deswegen werde ich Sie jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen langweilen, weil ich denke, die, die nicht vom Fach sind, vielleicht gibt es hier welche, dass wir ganz grob versuchen zu verstehen, worum geht es hier. Wir reden über einen Sendebetrieb, eine Ausstrahlung von UKW-Radio. Was brauche ich dazu? Ich brauche am Anfang der Kette einen Radioveranstalter, der Programm macht. Ich brauche dann einen Sender, das ist ein Stück Hardware. Da geht eine Zuleitung rein, wo das Signal herkommt, und ich brauche Strom. Da geht ein anderes Kabel raus, das geht hoch an die Antenne, das ist die dritte Element. Antenne ist ein sogenanntes passives Element, das heißt, da ist kein Strom dran. Diese Antenne hängt, das ist dann die vierte Station, an einem Turm. Dieser Turm gehört in der Regel, in dem Fall, den wir hier diskutieren, der Deutschen Funkturmgesellschaft, das ist Teil der Deutschen Telekom. Und dann brauche ich eine Frequenz, auf der das Ganze ausgestrahlt wird, das ist die fünfte Station. Und einfach nur, damit, glaube ich, alle hier einig sind, wir brauchen diese Kette von 1 bis 5. Und wenn einer in dieser Kette nicht mitspielt, dann funktioniert diese Kette nicht. Und das heißt aber auch, jeder dieser 5 hat die Möglichkeit, wenn man es negativ formuliert, diese Kette zu sprengen oder zum Erliegen zu bringen. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir hier reden, worum geht's. Also technisch einmal, es gibt sicherlich Leute, die können das sehr viel mehr im Detail und länger diskutieren, aber ich glaube, für diejenigen, die vielleicht nicht so tief im Thema sind, nochmal einfach diese technische Kette. Dann kann ich diese Kette verschieden organisieren. Wenn ich mal sage, es gibt einmal das Modell, dass die komplette Kette in einer Hand ist. Ich sage mal, das war früher vor allem im Süden der alten Bundesrepublik der Fall. Ich nenne es mal das Modell Bayerischer Rundfunk, auch wenn es nicht nur der Bayerische Rundfunk ist. Aber also da ist einer, der hat also 1 bis 5 komplett. Dann gibt es oder gab es das Modell, dass ich letztendlich zwei Spieler habe. Das war das Modell mit der Bundespost, später der Deutschen Telekom. Da war eben der Radioveranstalter. Und von Sender, Antenne, Turm, Frequenz war eben bei ganz früher mal der Post, dann bei der Telekom. Dann, sage ich mal, ist die Telekom privatisiert worden, 1996. Und im Jahr 2007 hat die Deutsche Telekom uns die Media Broadcast verkauft an private Investoren. Das war dann nur noch der Teil, sage ich mal, vom Sender Antenne. Und wir hatten einen Vertrag mit dem Turm, der bei der Deutschen Telekom verblieben ist. Das heißt, da hatten wir dann schon drei Spiele. Und dann ist im Jahr 2012, Sie haben es angesprochen, Herr Hartung, das Telekommunikationsgesetz geändert worden. Für mich interessant mit dem Wort Liberalisierung. Ich habe heute Morgen nachgeschaut bei Wikipedia, was heißt Liberalisierung. Liberalisierung heißt Abbau staatlicher Regelungen. Das kann ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht ganz wiederfinden. Was wir seitdem haben, ist eine Regulierung nach dem Telekommunikationsgesetz durch die Bundesnetzagentur von uns. Das hieß in dem Modell, dass wir die Antennen Dritten zu regulierten Preisen zur Verfügung stellen müssen. Und auf der anderen Seite sind unsere Endkundenpreise, also das, was wir verlangen durften vom Radiosender und heute dürfen, sind reguliert worden. Auf der anderen Seite davor nochmal der Turm mit der Miete, und die Turmmiete ist ein ganz wesentliches Element dieser ganzen Kette, auch wirtschaftlich ein ganz wesentliches Element. Die DFMG ist nicht von der Bundesnetzagentur reguliert worden. Er ist aber auch angestoßen im Rahmen der Regulierung vom Kartellamt das Preismodell angefragt worden. Und in der Konsequenz daraus ist es wichtig, wenn wir gleich über das reden, was im Moment passiert, weil es sind zwei übereinander gelagerte Themen. Das eine ist der Antennenverkauf durch uns. Das zweite ist eben das neue Mietmodell der Deutschen Funkturm, was durch das komplette System durchschlägt. Was ist passiert? Ich weiß, andere können es dann sehr viel exakter darstellen, als ich das jetzt tun kann. Das Modell ist so, dass oder war so in der Vergangenheit, dass letztendlich betriebswirtschaftlich betrachtet die großen Türme ein bisschen zu teuer waren, die kleinen ein bisschen zu billig. Und das war letztendlich auch medienpolitisch so gewollt. Das Kartellamt hat auf Wunsch der privaten Radiobetreiber eben dieses Preismodell sich angeschaut und gesagt, liebe DFMG, das ist nicht nach Kosten, das musst du, damit es diskriminierungsfrei ist und kostengerecht, neu machen. Die DFMG hat dieses Kostenmodell neu gemacht und das hat zu ziemlichen Verwerfungen der Kosten pro Standort geführt. In Summe gleich geblieben, aber eine andere Verteilung, und das kann man nach Geografie, nach Sendern, nach privat, öffentlich, rechtlich tun, es hat Verwerfungen gegeben. Und die haben sich durch das System, hätten sich durchgezogen, hätte dann nicht im nächsten Stufe, da wo wir dann waren, die Bundesnetzagentur eine sogenannte Härtefallregelung gemacht. Das heißt, sie hat da wieder eine Quersubvention, wenn Sie so wollen, betriebswirtschaftlich eingeführt. So, und wenn wir jetzt eben an den Punkt kommen, dass Antennen einzeln betrachtet werden, weil sie auch verschiedenen Eigentümern gehören, dann führt es dazu, dass am Beginn der Kette die Miete, die durch das Kartellamt überprüft ist vom Modell her, durchschlägt bis hinten zum Sender, und das ist anders, als es früher war. Und das führt eigentlich zu den größeren Verwerfungen für einzelne Sender, die wir im Augenblick sehen. Daneben ist es so, dass die Regulierung dazu geführt hat, dass der Betrieb der UKW-Antennen für uns wirtschaftlich nicht mehr attraktiv war. Das haben wir der Bundesnetzagentur im Jahr 2015 auch so mitgeteilt. Die Bundesnetzagentur hat gesagt, ja, nehmen wir zur Kenntnis. Und im Jahr 2017, Sie haben eben 2016 gesagt, nein, es war im Februar 2017, haben wir dann also bekannt gegeben, nach reichlicher und guter Überlegung, dass wir uns von den Antennen trennen werden, und haben in einem Prozess, der bis zum Dezember gedauert hat, die Antennen verkauft, rund 1000 Antennen an 30 Erwerber, darunter Radioveranstalter, darunter, Landesmedienanstalten, darunter aber auch Leute, die neu in die Branche reinkommen. Sie werden in der Regel jetzt hier als Finanzinvestoren betitelt. Das sind aber mittelständische Unternehmer, das sind GmbHs, ähnlich wie es eine Ablinger Divicon auch sind, mit Leuten, die Geld investieren und damit Geld verdienen wollen. Und damit haben wir jetzt eine Kette, die jetzt vier Spieler hat. Denjenigen, der das Programm macht, denjenigen, der den Sender betreibt, denjenigen, der die Antenne besitzt, und der Turmeigentümer. Und diese Kette muss sich organisieren, technisch. Meine Einschätzung, das ist nicht das Problem. Die technische Organisation hat jahrzehntelang geklappt, die wird auch morgen klappen. Aber betriebswirtschaftlich ist es eben nicht klar. Und letztes Statement, weil ich glaube, dann werden wir sehr schnell in Diskussion kommen. Man kann jetzt argumentieren, dass die einzelnen Spieler, die hier privatwirtschaftlich sind, außer den öffentlich-rechtlichen Sendern am Anfang, aber es gibt ja auch private Sender, aber beide beauftragen ja diese Kette. Und dann müssen die einzelnen Spieler in der Kette, die alle privatwirtschaftlich sind, Verträge miteinander schließen, miteinander verhandeln, so wie das in jedem Lieferbeziehung ist. Und jetzt kann man natürlich argumentieren mit der Frage nach Marktmacht. Und da, wo Marktmacht ungleich verteilt ist, da greift dann der Staat ein, entweder über Kartellrecht oder über Regulierung. Und es gibt Leute, die argumentieren heute, jede Antenne ist ein kleines Monopol in sich. Und deswegen hat der, der die Antenne besitzt, eine enorme Marktmacht und kann anderen etwas aufzwingen. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit, weil wenn ein Sender, der ja eine Frequenzzuteilung hat, einen Sendernetzbetreiber beauftragt, dann ist er ja auch ein Nachfragemonopol. Weil auf dieser Antenne, auf dieser Frequenz kann ich ja nichts anderes tun. Und deswegen, meine Meinung, treffen sich da, wenn Sie das so argumentieren wollen, einer, der keine andere Option hat, als die Antenne anzumieten und einer, der keine andere Option hat, als die Antenne zu vermieten. Und die müssen am Ende zu einer Einigung kommen. Und das ist das, wo wir heute stehen. Nochmal, ich glaube, jeder in dieser Kette muss Verantwortung tragen. Nur dann kann sie funktionieren. Und wenn einer in dieser Kette sagt, wenn ich meine Interessen nicht durchsetze, dann funktioniert die Kette nicht, dann haben wir ein Problem. Und das ist die Situation, wo wir heute sind.
Danke, wobei die Leute, die gesagt haben, eine einzelne Antenne ist schon ein eigener Markt, das ist es. Ja. Gut. Wobei die Leute, wie Sie gerade sagten, die das gesagt hätten oder gesagt haben, schon eine einzelne Antenne ist ein eigener Markt, ist das Bundeskartellamt, die in einem Schreiben, das aktuell, glaube ich, jetzt hier auch bei Ihnen schon kursiert ist, an die Bundesnetzagentur, mehrere Erwägungsgründe aufgezählt haben. Also ich habe vorhin gesagt, ein Toter ist jetzt anscheinend wieder zum Leben erwacht, die auf einmal möglicherweise einen Handlungsbedarf sehen. Und einer der Kriterien, die das Kartellamt sieht, die müssen ja Gründe haben, warum sie handeln. Und sie können eigentlich, einer der Gründe ist natürlich, dass dann möglicher Missbrauch entsteht durch eine vorherrschende Meinungsmacht oder Macht, dass die also da möglicherweise einen Erwägungsgrund sehen, dass man aufgrund der Tatsache reagieren kann. Aber Herr Kniese, mich würde nochmal Folgendes interessieren. Sie haben ja relativ kurzfristig jetzt gesagt, Sie können den Sendebetrieb jetzt zumindest bis 31.06. aufrechterhalten, obwohl Antenne verkauft sind, obwohl Sie nicht Sendenetzbetreiber mehr sind. Wie ist denn das eigentlich möglich? Sie konnten doch nicht die Antennen wieder kapern, oder?
Nein, also ich sage mal, wir haben im Januar bekannt gegeben, wer die Antennen erworben hat. Und dann hat es natürlich ein bisschen Zeit gedauert, bis jeder mit jedem Kontakt hatte und bis man beginnen konnte, miteinander zu reden und zu verhandeln. Fakt war, dass im März die Landesmedienanstalten festgestellt haben, es ist noch keine Lösung absehbar.
Da gab es den runden Tisch.
Dann hat man eingeladen zum runden Tisch und die Landesmedienanstalten, in dem Fall der Herr Fuchs, der das ja auch moderiert hat, hat, glaube ich, mit sehr vielen Teilnehmern vorher gesprochen. Er hat auch mit uns natürlich gesprochen. Und die Landesmedienanstalten haben uns gefragt, ob wir helfen können, mehr Zeit zu schaffen, diese Verhandlungen zu Ende zu bringen. Mhm. Und wir haben dem runden Tisch vorgeschlagen, dass wir um einen Monat den Betrieb als Übergangsbetrieb verlängern bis Ende April, wenn erstens die Behörden dagegen keine Einwände haben, wenn zweitens die Antenneneigentümer dies dulden und drittens, wenn wir beauftragt werden. So, dann am runden Tisch gab es die Diskussion und die ausdrückliche Bitte der Landesmedienanstalten an uns war, nicht einen Monat zu machen, sondern bis Ende Juni. Dieser Bitte sind wir entgegengekommen. Die entsprechenden Behörden haben uns signalisiert, dass sie mit diesem Übergangsbetrieb in dieser Form einverstanden sind. Wir haben dann die 30 Antenneneigentümer angefragt, ob sie mit einer Duldung einverstanden sind. Davon haben uns 28 die Duldung erklärt. Und wir haben dann begonnen, Verträge abzuschließen. Und wir haben zum 6. April die entsprechenden Verträge alle gehabt. Und heute leisten wir weiter. Die Tatsache, dass Sie heute in weiten Teilen Radio hören, liegt daran, dass wir das machen. De facto als Sublieferant, wenn Sie das so wollen, von anderen, die die Verträge ab 1.4. halten. Und ja, das führt dazu, dass wir heute in der Situation sind, wo wir sind.
Machen Sie das zum alten Preis?
Nein, wir haben gesagt, das Modell für den Übergang funktioniert mit zwei wirtschaftlichen Elementen. Einmal die Preisliste der Antenneneigentümern, so wie sie unverhandelt sind. Daneben die Preisliste, die wir im Markt haben. für den reinen Sendenetzbetrieb. Und wir haben aber auch gesagt, wenn sich die Anmieter und Vermieter später einigen, dann wird es rückverrechnet auf die dann, wenn es denn so kommt, wenn die wirtschaftlich vereinbart rückwirkend zum 1. April Mietverträge geschlossen werden, dann können wir das rückwirken.
Okay. Bleiben Sie dabei? Ab 31. Mai ist Ihr Engagement endgültig da beendet oder gibt es dann Hintertürchen?
Wir haben gesagt, Juni. Bis 30. Juni bieten wir diesen Übergangsbetrieb an. Wir glauben, das ist ausreichend Zeit, wenn die Beteiligten sich einigen wollen. Weil auch da wir, also einen Mietvertrag abzuschließen, ist ja kein Hexenwerk. Es gibt ja, sage ich mal, jede Menge Vorlagen. Ich glaube, es ist eben eine wirtschaftliche Einigung. Und nochmal ist die Frage, ob die Beteiligten das wollen. Wenn es bis 30. Juni nicht gelingt, weil der Wille nicht da ist, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wird er längerfristig da sein? Und wir haben deswegen gesagt, diejenigen, die die Verantwortung tragen für die Organisation dieser Kette, diejenigen, die Verträge unterschrieben haben, müssen dann diese Verantwortung auch tragen. Wir bieten Übergang an bis zum 30.06. Danach werden wir keine Antennen mehr anmieten bzw. nach Duldung fragen. Daneben hat auch die Bundesnetzagentur uns sehr klar mitgeteilt, also es hat ja mit Rechten und Pflichten zu tun. Sollten wir vorhaben, länger, sage ich mal, das anzubieten, müssten wir wieder einen Regulierungsantrag stellen. Das werden wir nicht tun. Und damit hat die Bundesnetzagentur auch sehr klar gesagt, wir dürfen auch nicht länger.
Okay. Herr Deitenbeck, 2013, am 4. Mai, fand in diesem Gebäude, wahrscheinlich im gleichen Raum, zu dem gleichen Thema eine Diskussion statt, an der Sie teilgenommen haben. Wo Sie sich eigentlich sehr optimistisch geäußert haben über diese Liberalisierung und den Wettbewerb. Was ist schiefgelaufen?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Idee, die damals ins TKG reingekommen ist, dass ein Veranstalter, dem eine Übertragungskapazität zur alleinigen Nutzung zur Verfügung stellt, sich aus einem Topf von möglichen Dienstleistern einen aussuchen kann. Die Idee finde ich nach wie vor gut. Was dann, glaube ich, schiefgelaufen ist, ist zu Beginn des Prozesses sich klarzumachen, dass eben das nicht ein Produkt ist, sondern aus diesen verschiedenen kleinen Einzelteilen besteht, die Herr Kniese gerade dargestellt hat, und dass man es dann zugelassen hat, dass die einzeln verkauft werden. Wenn man vorher festgelegt hätte, dass nur Sender und Antenne gemeinsam verkauft werden, wäre es, glaube ich, anders gelaufen. Aber jetzt haben wir eben das Problem, dass wir so viele Marktteilnehmer haben, dass es langsam etwas schwierig wird, die alle zusammenzukriegen.
Herr Zimmermann, haben Sie inzwischen bereut, sich da als Sendenetzbetreiber sozusagen in den Kreis dann da begeben zu haben und da Angebote angegeben zu haben? Das heißt, inzwischen Verträge abgeschlossen haben oder wenn Sie geahnt hätten, was sich da abspielt, hätten Sie es dann vielleicht sein gelassen?
Nein, sicherlich nicht, weil man eine unternehmerische Entscheidung, sich in einem solchen Feld zu engagieren, nicht auf der Grundlage von, sagen wir mal, in Aussicht stehenden Problemstellungen auf der Wirkungsebene treffen kann. Ich bin in Ergänzung der Meinung von Martin Deitenbeck der Ansicht, dass noch ein anderes Problem besteht, beziehungsweise ein anderer Umstand die derzeitige Lage herbeigeführt hat, nämlich die Tatsache, dass ein nicht duplizierbares Gut, nämlich eine Antenne, die an einem bestimmten Sendeturm an einer bestimmten Stelle hängt, die in Deutschland vor 30, 40, 50 Jahren mal von der Bundespost, übrigens meistens mit Steuergeldern, gebaut worden ist, deswegen sozusagen eine Art Gemeingut darstellte und die dafür da war und dafür da ist, die Bevölkerung dieses Landes mit Hörfunk zu versorgen, dass im Zuge der Liberalisierung, weil diese Antenne nicht duplizierbar ist, das heißt also kein Wettbewerb entstehen kann, weil man keine daneben bauen kann, technisch-organisatorisch, die Benutzung und Mitbenutzung dieser Antennen durch den Eigentümer reguliert hat. Aus gutem Grund. Was man nicht reguliert hat, und das macht keinen Sinn, ist der Verkauf der Antenne. Das führt nämlich heute dazu, dass ein von Finanzspekulanten gesteuerter Konzern, der sich in Besitz dieser Antennen begeben hat, das heißt die Antenne die Kontrolle übernommen hat, heute auf der Grundlage einer staatlich geschaffenen Einmaligkeit versucht, dieses Gut, dieses Gemeingut, am Kapitalmarkt zu hohen Preisen zu verkaufen. Das ist ein systemisches Problem und das ist unglücklich. Jetzt haben wir sozusagen kein Glück. Und dann kommt auch noch Pech hinzu, dass man im Fall der agierenden Manager des ehemaligen Monopolisten besonders kreativ, sage ich mal sehr zurückhaltend, gibt Leute, die sagen windig, mit dieser Situation umgeht und versucht, potenzielle Gesetzeslücken, Interpretationsfragen im TKG, Verordnungs- und sonstige Themen so zu konstruieren, dass man hingehen kann und sagen, wir ziehen uns ja nur aus dem Markt zurück und überlassen das sozusagen diese Antennen dem Markt in der irrigen Annahme, dass das geneigte Publikum das glauben kann. Weil solange es keine Duplizierbarkeit dieser Antennen am Markt, am Turm gibt, gibt es auch keinen Markt. Und deswegen hat Herr Kniese eine ganz wesentliche Sache vergessen, nämlich es ist nicht so ohne weiteres so, dass sich einer, der die Antenne nutzen muss und einer, der die Antenne nur verkaufen kann, sich einigen müssen, weil sie ja mehr oder weniger gleiche Interessen haben, sondern jeder Sendernetzbetreiber würde in einem normalen Markt sagen, dann baut doch bitte die Antenne einfach ab, wenn ihr die Preise, die ein Markt dafür bezahlen will und kann, nicht bieten könnt, baut sie ab, dann bauen wir eine neue Antenne an diese Stelle und dann machen wir das selbst.
Das haben wir doch 2014 versucht. Also ich kann mich erinnern, als diese Liberalisierung kam, gab es eine Pressemeldung von Ihnen, wo gesagt wurde, also wir sind auf der Suche nach entsprechenden Grundstücken und wir bieten um Unterstützung. Also da hatte ich den Eindruck, dass es Ihnen darum ging, auch richtig neue Standorte eigentlich zu bauen.
Selbstverständlich, und das haben wir auch gemacht. Wir betreiben in Deutschland auch Antennenanlagen. Das heißt, wir haben neue Antennenanlagen gebaut und betreiben die mit großem technischen und qualitativem Erfolg. Mhm. Übrigens auch mit einer betriebswirtschaftlich sehr attraktiven Linie, von der Herr Kniese gerade gesprochen hat, dass sie natürlich nicht unterbrochen werden darf. Also es ist sehr attraktiv, wenn man das effektiv tut. Mhm. Gibt es ja auch das Prinzip der kosteneffizienten Leistungserbringung. Wir orientieren uns quasi bei unserem unternehmerischen Handeln sehr stark daran, was man in einem normalen Marktumfeld tun würde. Und etwas Teureres als eine Antenne neu bauen, können Sie eigentlich nicht machen. Sei denn, Sie kaufen sie von der Media Broadcast.
Herr Radomski, als Sie sozusagen sich beworben haben bei den Ausschreibungen als Sendernetzbetreiber, da wussten Sie doch, wie der Verkaufsprozess läuft oder gelaufen ist. Trotzdem haben Sie sich da beworben und waren sicher, dass Ihnen nichts passieren kann?
Also wir hatten auch schon weit vor dem Verkaufsprozess viele Kunden und haben auch kalkuliert. Wir haben natürlich allen Angeboten und überall, wo wir uns beteiligt haben, Stresstests gemacht und gesagt, was kann da passieren. Schlimmstenfalls haben wir gesagt, müssen wir alles neu bauen. Das ist genau das, was gerade erzählt wurde. Und das hätten wir dann getan und hätten sehr gut leben können. Jetzt sind die Antennen zu einem Preis an den Markt gegeben worden, in einem Verfahren, was intransparenter und unfairer kaum noch laufen konnte, zu einem Preis, der über einem effizienten Neubau liegt. Daran merken Sie, dass das ein Monopolmarkt immer noch sein muss und jede Antenne Monopol ist, weil Sie zahlen nur einen Preis, der höher ist als ein Neubau für ein Gut, wenn Sie ein Monopol haben. Ich würde aber gerne noch mal eine Sache, die der Herr Kniese ganz am Anfang angesprochen hat, gerade ziehen, weil Sie werden natürlich verwirrt in der ganzen Diskussion, ganz gezielt. Die DFMG hat ihr Preisniveau auf Bundesebene nicht angepasst. Sie hat ihre Preise nicht gesteigert, sondern sie hat, weil die Media Broadcast im Rahmen der Regulierung beantragt hat, von einem Durchschnittspreissystem mit Klassen auf ein Einzelstandortpreissystem umzuschalten. Das war der Antrag der Media Broadcast. Auch hat die DFMG darauf auch ihr Modell ändern müssen in der Struktur, nicht aber ihre Preishöhen. Die DFMG, jetzt sage ich mal, wir sind auch nicht so begeistert von den Preishöhen der DFMG, aber die waren gestern teuer, die sind heute teuer und die werden morgen gleich teuer sein. Aber die sind nicht das Problem und die sind auch nicht verantwortlich dafür, dass sich Preise zwischen den Antennen verändert haben. Das ist ursächlich auch ein Problem der Media Broadcast.
Aber kann man nicht davon ausgehen, wenn jetzt, ich sag mal so, wir gehen sicherlich alle gemeinsam davon aus, UKW ist endlich. Wenn jetzt ein Investor Antennen kauft, dass er da irgendwie in einer überschaubaren Zeit damit Geld verdienen will und also eigentlich auch dann vielleicht etwas höhere Preise nimmt, kann man nicht davon ausgehen, da der Markt ja frei ist, da die Preise nicht reguliert waren. Also ich glaube nicht, dass sie das so überrascht hat, dass die Preise vielleicht etwas höher waren, Standort sicherlich abhängig, als das, was Media Broadcast vorher kassiert hat.
Genau, also wir haben natürlich mit Preissteigerungen in einem moderaten Maß auch gerechnet, auch erwartet. Dass es dann aber Preissteigerungen im Durchschnitt von 30-40% und in Einzelfällen in irrsinnigen Summen geben würden, das haben wir natürlich nicht erwartet, weil wir einfach nicht erwartet hatten, dass es einen Kaufpreis geben kann, der über einem Neubau liegen kann. Und das hat uns also tatsächlich überrascht. Da haben ja auch wirklich schlaue Leute mitgearbeitet. Also der Wolfgang Clement, ehemaliger Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, ist jetzt auf den Plan getreten. Der hat wohl daran mitgearbeitet, vertritt jetzt auch als Lobbyist, als Cheflobbyist, glaube ich, kann ich sagen, und Aufsichtsrat der Media Broadcast die Gedanken. Vielleicht noch ein letztes, was mir also auch wichtig ist. Die ganze Diskussion wäre heute nicht so emotional und so schwierig, wenn nicht Ende März ein Betreiber einer öffentlichen Plattform, einer kritischen Infrastruktur, der deutschen Bevölkerung gesagt hätte, wenn hier jetzt nicht genau die Verträge, und zwar aufs Wort, unterschrieben werden, die wir verlangen, und das sind ruinöse Knebelverträge, die die Divicon und die Uplink unterschreiben müssten. Wenn das nicht passiert wäre, dann schalten wir euch ab. Und ich muss sagen, wenn das ein Betreiber einer öffentlichen Plattform tut, dann verliert er aus meiner Sicht den Anspruch, weitere öffentliche Plattformen zu betreiben. Weil das darf nicht sein, das ist die rote Linie. Es darf in Deutschland nicht damit gedroht werden, öffentliche und kritische Infrastruktur abzuschalten.
Herr Radomski, bloß dazu eine Frage. Ich sage mal schlagartig reagieren Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt. Beim runden Tisch der Landesmedienanstalten waren beide, soweit ich informiert bin, der Meinung, sie sind nicht dafür zuständig, weil man Media Broadcast nichts vorwerfen kann und ansonsten ist es ein freier Markt. Meinen Sie, dass ohne dieses Interview in der Welt diese Reaktion überhaupt eingetreten wäre? Ich meine, Sie kennen ja die Struktur momentan unserer Mediengesellschaft. Bevor nicht eine Schlagzeile auf die Seite 1 der Bildzeitung landet, ist es ja eine Nachricht. Und ich muss sagen, ich habe selten in der Öffentlichkeit über Medien und auch über gesellschaftliche Kommunikation damit in den letzten Tagen so ein Echo, so eine Diskussion erlebt wie hier. Also ich meine, da kann natürlich streiten, ob man das nicht vielleicht ein bisschen diskreter hätte machen können. Aber ich glaube, jetzt ist vielleicht dann doch der Ball ins Rollen gekommen, der vorher ja noch nicht mal in Sichtweite des Tores lag. Oder liege ich da so falsch?
Also ich glaube, das kann man so sehen, aber die Frage müssen Sie nicht mir, sondern dem Herrn Kniese oder dem Herrn Breuer von der Media Broadcast stellen.
Naja gut, weil Sie es vorgeworfen haben, aber ich wollte Sie jetzt was anderes fragen. Nun liegt ja dieses Schreiben von der Bundesnetzagentur vor und mit den Erwägungsgründen eigentlich dann auch des Bundeskartellamtes. Sind Sie jetzt damit schon zufrieden? Ist das sozusagen der gordische Knoten? Ist der damit durchgeschlagen?
Also ich glaube schon, dass wir gerade erleben, dass sich die Dinge etwas ändern. Die Strategie der Media Broadcast und der 5 großen Erwerber, also wir reden ja immer über diese 5 Spekulanten, die 68% der Antennen in Deutschland gekauft haben. Wir reden nicht, auch bei allen Meinungsverschiedenheiten, die es da geben kann, von den Einzelveranstaltern, die gekauft haben, weil mit denen kann man sich einigen. Das Problem ist, war ganz schlimm und ist immer noch, dass eine Seite in der Lage ist, die Verwertungskette abzuschalten. Die Drohung der Abschaltung ist das Problem, weil wenn es die nicht gäbe, wenn es nicht diesen Punkt gäbe, dass man in Deutschland sagen kann, wir nehmen euch, deutsche Bevölkerung, das UKW-Radio ab, wenn die Gegenseite nicht genau das tut, was wir wollen, dann würde man natürlich ziemlich haareraufend am Verhandlungstisch sitzen, tatsächlich, und müsste irgendeine Lösung finden. Aber ich glaube, das ist jetzt allen klar geworden in der Politik und bei den Regulierern. Es gibt A, diese Drohung, diese finale Drohung, und B, ein Ungleichgewicht, das nicht zufällig entstanden ist, weil diese 5 Großen sind keine normalen Investoren oder Käufer, und es sind auch, bitteschön, Herr Kniese, da tun Sie mir im Herz weh, da sind keine Mittelständler und keine Unternehmer.
Herr Zimmermann, zu diesem aktuellen Punkt, wollen Sie dazu auch noch was sagen, wie Sie diese Entwicklung sehen, ob das jetzt sozusagen die Entspannung jetzt ist, ob das jetzt der Durchbruch ist, auf deren Basis man sich dann irgendwie in den nächsten anderthalb Monaten dann einigen wird?
Nein, also aus meiner Sicht wird es auf der aktuellen Grundlage keine Einigung geben und auch keine Einigung geben können. Und es ist wichtig, das zu verstehen und das zu wissen, dass das theoretisch gar nicht möglich ist, dass die Beteiligten sich einigen können. Und zwar deshalb, weil die Antennenerwerber, die hier in Rede stehenden maßgeblichen 5 Antennenerwerber, offenkundig, da könnte Herr Knies übrigens noch dazu beitragen, ob die das auch schon bezahlt haben, diese Antennen, wäre auch eine interessante Information, dass diese Antennen offensichtlich zu Preisen gekauft worden sind, die selbst bei minimalem Preisaufschlag und minimaler Marge dazu führen, dass natürlich diese Käufer einen Preis erzielen müssen, von dem sie gar nicht runter können. Das heißt, die haben gar keine Möglichkeit. Man kann jetzt natürlich über diese Leute schimpfen. Man sollte vielleicht insgesamt in der ganzen Diskussion mit Augenmaß agieren. Es gibt ja auch durchaus partielle, verständliche Elemente im Agieren der Media Broadcast. Das stellt niemand in Frage, jedenfalls ganz am Anfang der Kette mal. Aber jetzt ist es so, dass die Preise nicht sinken können, weil die Preise für die Mitbenutzung sind orientiert oder müssen bei einem normalen betriebswirtschaftlich agierenden Geschäftsführer eines solchen Unternehmens logischerweise den Kapitaleinsatz zurückholen. Und wie soll der sich denn mit jemandem einigen, der am Markt agiert und im Markt einer Nachfrage ausgesetzt ist, die wirklich nach Marktprinzipien funktioniert und die in der Regel in der absolut überwiegenden Anzahl der Fälle erheblich preiswerter produziert. Wir haben als Divicon Media im vergangenen Jahr sämtliche Antennen in Deutschland durchgerechnet für den theoretischen Fall, weil wir das einfach mal wissen wollten, dass wir alle Antennen neu bauen in Deutschland. Das führt bei der Antennenmitbenutzung, beim Antennenmitbenutzungspreis, den wir anbieten könnten, zu einem 20-prozentigen Absinken der Kosten gegenüber der aktuellen Regulierung und nicht zu einem 30-prozentigen bis 500-prozentigen Steigen der Kosten, wie wir sie jetzt haben. Das ist kein Markt. Und das ist nur deswegen möglich, weil erstens diese Kette nicht unterbrochen werden kann und zweitens ein Teil in dieser Kette nicht duplizierbar ist.
Ich will nochmal schnell Herrn Liebenow fragen, dann können Sie natürlich gerne darauf reagieren. Herr Liebenow, mir ist eigentlich aufgefallen, dass bei der Pressemeldung des MDR, die ja unmittelbar nach dem Weltartikel erschien, ich hatte den Eindruck, die war eigentlich relativ entspannt und hat nicht auf Panik gemacht. Woher hatten Sie eigentlich die Ruhe und die Gewissheit, irgendwie glaube ich war auch die Formulierung in der Meldung, dass Sie sicher sein werden, dass UKW nicht abgeschaltet wird. Warum waren Sie so sicher?
Also, da haben Sie die Pressemitteilung vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Also aus Sicht des Programmveranstalters, und ich bin ja der Einzige, der hier auf der Bühne sitzt, ich glaube, das würden die privaten Veranstalter genauso sehen, wie ich das sehe, ist das der Sündenfall schlechthin. Da scheint jemand mit der Androhung, unsere Aussendung zu unterbrechen, und er weiß natürlich, dass wir uns das alle gar nicht leisten können. Das ist der eigentliche Hebel in diesem Geschäft. Und dann will ich Ihnen auch noch erzählen, dass ich eine klare Vorstellung habe, wer in dem Bereich der böse Bube ist, denn wenn ich mir das als MDR anschaue, dann haben wir ein großes Portfolio an Antennen in ganz Mitteldeutschland, also an über 100 Standorten hängen die Antennen, die wir dort nutzen. Wir haben 170 UKW-Frequenzen, die wir darüber betreiben, und wir sind in der Vergangenheit als Kunde der Media Broadcast betreut worden. Wir haben den Preis dort bezahlt. Ich gehe mal davon aus, die Media Broadcast hat daran Geld verdient. Dann kam die Regulierung, die nicht wir angeschoben haben, aber die dann stattfand. Das hat dazu geführt, dass einzelne Standorte, was die Kosten betraf, sich verändert haben. Da hat ja Kniese vorhin gesagt, große wurden ein bisschen teurer, kleine wurden ein bisschen teurer, große ein bisschen billiger. In Summe hat sich nichts geändert. Und jetzt hat man, aus meiner Sicht, weil man die Regulierung natürlich nicht sonderlich appetitlich fand, wofür ich auch ein gewisses Verständnis habe, eine Konstruktion gewählt und hat unsere Antennen an drei Investoren verkauft. Und dadurch steigt der Preis in einem zweistelligen Range. Und da muss ich mir dann schon die Frage stellen, was das eigentlich an der Stelle ist. Und das Ganze entwickelt nur die Hebelwirkung und deshalb auch der Übergangs der Media Broadcast, der Übergangsvertrag, den wir natürlich dann auch unterschrieben haben, weil wir uns das Abschalten nicht leisten können, dient eigentlich nur, diese hohen Forderungen der Investoren durchzusetzen, die wiederum ja ihr Geld A bei der Media Broadcast abliefern und zweitens auch den Service bei der Media Broadcast einkaufen. Und das ist die eigentliche Hebelwirkung, die an der Stelle entsteht. Und das Thema hat weit über das Thema UKW hinaus für uns Bedeutung. Das ist der Sündenfall in der Terrestrik, einer Verbreitungsebene, die in der Vergangenheit als sicher und zuverlässig galt und über 70 Jahre auch so war.
Zu den Konsequenzen komme ich da noch.
Und deshalb haben wir auch unser gesamtes Engagement im Netzausbau von DAB auf Eis gelegt. Und dasselbe wird uns möglicherweise dann auch wieder bei DVB-T begegnen.
Ja.
Das ist ein Grundsatzthema.
Was ich nicht so ganz verstehe, also eigentlich hätten Sie doch, sage ich mal, die mögliche Preiserhöhung doch eigentlich relativ leicht wegstecken können. Bei der nächsten KEF-Anmeldung wird das wieder oben drauf geschlagen, wird er anerkannt als Bedarf. Und ja, hätten Sie das nicht so eigentlich lösen können, zumindest mit den MDR-Sendern? Und und Norddeutschland ist ja beim Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern davon auch betroffen. Und dann
es kann doch nicht das Ziel sein, Beitragsgelder an einen solchen spekulativen Vorgang weiterzureichen. Und zumal ja dieses Modell sich auch beliebig hintereinander schalten lassen würde. Also Herr Knieser hat ja vorhin die lange Kette erwähnt. Ja. Mhm. Im nächsten Durchgang könnte jetzt die Deutsche Funkturm, die übrigens aus meiner Sicht nicht der Bösewicht ist, denn da ist nichts passiert an der Stelle in der Zeit, wo die Preise gestiegen sind, könnte jetzt die Deutsche Funkturm auf die Idee kommen, sie verkauft mal den Stahlträger an Investoren und sagt uns dann mal, zu welchem Preis die Antenne da hängen darf. Und dann kommt der nächste Durchgang und verkauft den Betonturm drunter und der nächste verkauft das Grundstück und dann findet die Preisfestsetzung für dieses Ding so lange statt, bis der Veranstalter sagt, das kann ich mir schlichtweg nicht mehr leisten. Und dann ist es vollkommen wurscht, ob das private oder das öffentlich-rechtliche Hörfunk-Imperium ist, was dann sagt, wir müssen aus dieser Technologie aussteigen. Und deshalb hat das so grundsätzliche Bedeutung.
An Sie noch eine Frage zum Verständnis der ganzen Problematik. Die Bayerische Landesmedienanstalt hat 176 Antennen gekauft. Warum sind Sie da nicht auch eingestiegen? Ich glaube, Berlin hat auch, wobei da ist es einfach, da ist es, glaube ich, bloß der Fernsehturm, der da übernommen werden musste, aber natürlich ohne Turm, sondern bloß die Antennen. Warum hat nicht die SML sozusagen für ihr Gebiet und die anderen Medienanstalten für ihr Gebiet und damit wird das Thema doch auch abgeräumt?
Also die ganz einfache Antwort, weil wir, anders als die BLM, kein Rundfunkveranstalter sind. Es gibt im Freistaat Bayern keinen privaten Rundfunk. Das mag Sie überraschen, weil die meisten Veranstalter dort in Unterführung sind. Aber laut Verfassung gibt es keinen privaten Rundfunk in Bayern, sondern der findet in öffentlich-rechtlicher Träger statt. Und deswegen ist der eigentliche Veranstalter die BLM selbst in Bayern. Und deswegen hat die über die BMT auch die Sendernetze gekauft. Ist folgerichtig und es gibt auch andere Landesmedienanstalten, die zum Beispiel offene Kanäle betreiben und die haben auch Sendernetze gekauft. Also unsere Kollegen in Niedersachsen beispielsweise oder in Berlin. Wir haben beides nicht, also wir sind weder Veranstalter noch haben wir irgendwelche offenen Kanäle. Deswegen stellte sich für uns das Problem nicht.
Ja, Herr Zimmermann, Herr Radomski, warum haben Sie nicht die Antennen gekauft? Auch damit wäre die Kette kürzer.
Also das haben wir natürlich versucht. Und wir sind in diesen zweistufigen Verkaufsprozess gegangen. Und das ist ja auch also tatsächlich ein Thema, zweistellige Millionenbeträge erstmal zu organisieren, um sie dann auch in einem sehr schnellen Prozess ausgeben zu können. Wir haben das versucht, aber man hat uns quasi nicht gelassen. Und die Frage ist ja, und Herr Knieser, die können Sie heute nicht beantworten, die Frage, ob die fünf Spekulanten ihre Kaufpreise schon gezahlt haben, die würde ich gerne heute mal von Ihnen mit Ja oder Nein hören, weil das Eigentum ist ja am 1.4. übergegangen. Und dann müssten die ja jetzt auch Geld bezahlt haben, und zwar vollständig. Aber was wir nicht wissen, aber was wir relativ gut nachvollziehen konnten, war, dass da mit unterschiedlichen Preisniveaus gearbeitet worden ist. Und da, das können wir nicht nachvollziehen, das ist jetzt nur eine Meinung, wo die Media Broadcast weiterhin der Betreiber ist, da sind die Preisniveaus bei den Veranstaltern möglicherweise sehr niedrig gewesen des Kaufpreises. Und bei den fünf Spekulanten, wo die Media Broadcast auch weiterhin Betreiber ist, sind sie besonders hoch gewesen, weil man da sicher der Meinung war, man könnte im Markt sich das zurückholen. Und wir hätten noch über dieses Niveau gemusst, weil in der Auktion, die gemacht wurde, waren die Spekulanten ja gar nicht dabei. Die hatten nämlich, das ist ihre eigene Aussage, zumindest von einzelnen von denen, ihre Verträge schon vor der Auktion unterschrieben mit Geboten. Und diese Gebote, die besonders hoch waren, waren unsere Mindestpreise, die so weit weg von einem vernünftigen Preis waren, weil wir immer gesagt haben, den Kaufpreis, den wir bereit sind zu zahlen, der muss ja das heutige Preisniveau, das bisher regulierte, abbilden können. Weil das regulierte Preisniveau ist ein vernünftiges Preisniveau. Es ist ein Als-ob-Wettbewerb-Preisniveau. So, als ob es Wettbewerb gegeben hätte und gibt. Und wir konnten gar nicht dann höher gehen, weil witzigerweise wären wir als Internetbetreiber, wenn wir mehr gezahlt hätten, reguliert worden bei Marktmacht und hätten dann wieder die niedrigen Preise nehmen müssen. So, und dann, genau, haben wir leider nicht das machen können, was Sie gemacht haben, Herr Kniese, auf fünf Firmen aufteilen, dadurch die Regulierung umgehen und dann die Preise hochziehen. Und das konnten wir nicht tun.
Na gut, dann wären Sie ja trotzdem mehrere gewesen. Also wenn die Vicon ja da auch noch mitgegangen, die Antennen gekauft hätten, dann wären es ja doch mehr, dann wären es ja doch mehrere Mitspieler im Markt gewesen. Also Herr Zimmermann, Sie hatten das Geld auch nicht.
Das war gar nicht das entscheidende Thema. Wir hätten großes Interesse am Kauf von wesentlichen Teilen der Infrastruktur gehabt und haben das sehr deutlich, übrigens erheblich, bevor überhaupt darüber diskutiert worden ist, öffentlich, ob diese Antennen verkauft werden, bereits Kontakt zu diesem Thema mit der Media Broadcast gehabt. Das war also bekannt. Und wenn die Media Broadcast bereit gewesen wäre, zu einem am Markt refinanzierbaren Preis diese Infrastruktur zu verkaufen, hätte die Divicon Media mit großer Wahrscheinlichkeit interessante Teile der Infrastruktur gekauft. Das orientiert sich bei uns aber nicht an den kurzfristigen Interessen einzelner Finanzjongleure in der Muttergesellschaft, sondern an langfristigen, nachhaltigen, seriösen Kalkulationen eines ordentlichen Geschäftsmanns. Und da liegt auch das wesentliche Problem. Das Modell wäre möglicherweise Herr Kniese sogar durchgegangen, was Sie da gerade versuchen, wenn es nicht so maßlos wäre. Wenn nicht das, was dort passiert ist, in einer so unfassbaren Weise der Logik des Finanzmarktes, aber nicht der Logik der Gesellschaft folgt, von deren sozusagen Gut sie dabei profitieren wollen. Das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Wenn man also versucht, und das war ja und ist ja auch bis zum 30. Juni, eine Art Erpressungsversuch, wenn Sie versuchen, im Wege eines solchen Interviews oder überhaupt dieser Ansage, diese Sender abzuschalten, derart maßlose Interessen gegen einen Markt durchzusetzen, der ein großes öffentliches Gut in Deutschland darstellt, dann hoffe ich wirklich, dass sowohl die Gesellschaft, die Öffentlichkeit als auch die Öffentlichkeit vertretende Politik mit den entsprechenden Regularien oder Regulierungsmöglichkeiten dagegen vorgeht. Das wäre hochgradig angemessen. Ansonsten wäre das ein sehr unangenehmes Beispiel dafür, dass, sagen wir mal, Einzelinteressen relativ bemerkenswerter Personalien in einem solchen Markt sich schlicht die Taschen voll machen. Es darf, glaube ich, niemanden bei der Media Broadcast verwundern, dass das viele für windig halten, weil es das im Wesentlichen ja auch ist.
Herr Kniese, wollen Sie dazu was sagen?
Es waren jetzt sehr viele Argumente. Lassen Sie mich mal versuchen, ein paar zu sortieren.
Also Fakt ist, Sie sind der Schuldige.
Den Verdacht hatte ich vorher schon, weil zumindest einige das auch immer wieder so in der Presse versuchen zu darzustellen. Lassen Sie mich mal versuchen, ein paar Argumente zu strukturieren und auch da durchzugehen. Ein Argument, was ich gehört habe, ist, das ist ein öffentliches Gut, das darf nicht verkauft werden. Da muss ich Ihnen sagen, die Deutsche Telekom ist 1996 privatisiert worden und die Diskussion haben wir damals sicherlich geführt als Gesellschaft.
Wo haben Sie das gehört?
Dass die Deutsche Telekom privatisiert worden
ist? Nein, nee, dass das öffentliche Gut nicht verkauft werden darf. Wo haben Sie das gehört? Also hier jedenfalls habe ich das nicht gehört, wollte ich nur mal.
Sie haben vorhin schon argumentiert, dass etwas, was von Steuergeldern bezahlt wurde, nicht verkauft werden darf.
Es darf nicht ein nicht duplizierbares, einmaliges Gut auf der Grundlage eines Erpressungsversuches, der ein öffentliches Gut wie beispielsweise Medienveranstalter betrifft, aber auch andere, für Finanzspekulationen eingesetzt werden. Selbstverständlich können Sie am Markt, wenn Sie das wirklich im Markt mit einer transparenten, wie Sie es immer nennen, Versteigerung gemacht hätten oder einem Verfahren, was dementsprechend angemessen ist, können Sie das natürlich verkaufen. Aber nicht in einer Konstruktion, die dazu geeignet ist, solche, sagen wir mal, abermals gerade in Versuchung befindlichen Argumentationen aufzubauen, die schlicht nicht halten.
Aber also, lassen Sie ihn noch jetzt mal ausreden. Also ich würde auch sagen, also ich halte fest, Sie sagen, wir durften verkaufen. Lassen Sie mich einen zweiten Punkt nehmen, das ist die Frage, wie finde ich eine Bewertung für einen solchen Verkauf? Dann lassen Sie mich mal ins Jahr 2016 schauen, da der Westdeutsche Rundfunk 186 Türme an die Firma American Towers verkauft, für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, hat im Übrigen öffentlich den Verkaufspreis nicht kommentiert mit dem Hinweis auf Vertraulichkeit, der uns immer wieder abgesprochen wird, dass wir Verkäufe vertraulich machen dürfen. Und in der Konsequenz sind die Mieten an diesen Standorten deutlich gestiegen. Ich habe von niemand aus der Medienbranche ein Wort dazu gehört, weil die Argumente, die Sie alle bringen, sind alle genauso zutreffend. Es ist etwas, was letztendlich von uns allen irgendwann mal finanziert wurde, ist etwas, was weitgehend abgeschrieben wurde, ist etwas mit Erlösmaximierung an einem, in diesem Fall einen amerikanischen Investor verkauft worden ist, der in der Konsequenz die Miete erhöht hat. Warum, sage ich mal, ein Betrag, der dramatisch über dem liegt, was wir für die Antennen nehmen, zu null Diskussionen geführt hat? Und Sie jetzt aber sagen, die Media Broadcast, die darf das nicht tun, ist für mich nicht nachvollziehbar. Also von daher würde ich gern festhalten, die Deutsche Telekom ist privatisiert worden. Die Deutsche Telekom hat im Jahr 2007 die Media Broadcast, das ist ja öffentlich, für 850 Millionen Euro verkauft. Und die Media Broadcast hat sich aus wirtschaftlichen Erwägungen entschieden, aus dem UKW-Geschäft auszusteigen, hat sich entschieden, diese Assets zu verkaufen. Von daher würde ich mal festhalten, also die Frage, darf man das verkaufen? Ich kann man diskutieren. Ich glaube aber, die Rechtslage ist eindeutig. Ich glaube auch, wenn man sich jetzt hinstellen so tut, als ob das nie gegeben hätte, hätte ich mir erwartet, dass man in 2016 auch über den WDR diskutiert. Das ist zumindest nach meiner Wahrnehmung nicht passiert. Zweites Argument, das war zu teuer. Wir haben, und ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden zwischen einer politischen Argumentation, die man wie immer führen kann, und einer betriebswirtschaftlichen. Diese Assets sind größtenteils abgeschrieben, das ist richtig. Aber wir haben Gutachten machen lassen von der Firma Mugler, ein Unternehmen hier aus Sachsen, was in der Branche wohl bekannt ist und auch akzeptiert ist. Die Firma Mugler hat gesagt, diese Antennen sind noch 10 Jahre lang problemlos betriebsfähig. Betriebswirtschaftlich, wenn Sie ein Asset haben, was 10 Jahre lang betrieben werden kann, können Sie die Bewertung darauf aufsetzen. Das hat nichts mit dem Buchwert zu tun. Dann haben wir die Firma Mugler gefragt, und das widerspricht dem, was Sie sagen. Und ich glaube, wir sind seit Jahrzehnten in diesem Markt tätig. Ja, vielleicht sind wir manchmal Schnaps zu teuer. Aber das, was Sie sagen, ist aus meiner Sicht schlicht nicht wahr. Weil die Firma Mugler hat uns für das gesamte Antennenportfolio einen Wiederbeschaffungswert berechnet. Den haben wir auch im Rahmen der Auktion geteilt. Und die Verkaufserlöse, die wir jetzt haben für diese 1000 Antennen, liegen zwischen 30% und 60% der Wiederbeschaffung. Wenn Sie jetzt sagen, Sie können es für die Hälfte machen, da muss ich sagen, warum machen Sie es dann nicht? Ja? Fakt ist, hier hat ein Sachkundiger einen Wert hergestellt und wir haben zu zwischen 30% und 60% dieses Wertes verkauft und Sie hätten zu diesem Wert kaufen können. Fakt ist doch, und das muss ich schon sagen, das finde ich zum Teil ärgerlich, dass Sie als Unterlegene in einem Verkaufsprozess sich jetzt hinstellen und sagen, wir hätten ja gerne gekauft, aber Sie sagen, wir hätten es gern billiger gekauft. Sie haben deswegen nicht gekauft, weil Sie es billiger kaufen wollten, nicht weil der Prozess das nicht erlaubt hätte.
Herr Radomski.
Also,
ich sehe im Gesicht an, Sie möchten antworten.
Ja, wir sind ja in Nordrhein-Westfalen beheimatet. Wir kennen die Türme, die der WDR verkauft hat, sehr gut. Und wir kennen die Firma American Towers sehr gut. Im Gegensatz zur Media Broadcast kann man mit denen sehr gute und faire Geschäfte machen. Also so viel, warum vielleicht beim WDR-Verkauf es keinen Aufschrei gegeben hat. Das Zweite, Sie sagen immer, Sie steigen aus dem Markt aus. Sie steigen nicht aus dem Markt aus. Sie machen weiter das Geschäft. Sie verkaufen nur Ihre Assets, um nicht mehr reguliert zu sein. Und das Dritte zu den Kaufpreisen, da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz präzisieren und nachfragen. Die Firma Mugler, die wir auch kennen und die ein sehr also honoriges und sehr professionelles Unternehmen ist, hat für Sie Kaufpreis bzw. Preisgutachten gemacht. Also das Wort Gutachten hätte ich gerne von Ihnen, das haben Sie gerade gesagt, nochmal präzisiert.
Die Firma Mugler hat eine Einschätzung getroffen, was die Wiederherstellung dieser Antennenanlage kostet.
Sie haben gerade Gutachten gesagt vorhin. Hat die Firma Mugler ein Gutachten gemacht?
Die Firma Mugler hat eine Begutachtung durchgeführt und hat dementsprechend uns ein Papier zur Verfügung gestellt, was wir im Rahmen der Auktion Dritten zur Verfügung gestellt haben.
Gutachten durch einen Sachkundigen, haben Sie gerade gesagt. Das nehme ich heute mal mit.
Herr Zimmermann, Sie wollten sich auch noch mal dazu äußern.
Also zum einen finde ich wirklich schade, Herr Kniese, dass Sie Dinge in den Raum stellen, die niemand gesagt hat. Und
gegen das ist jetzt aber abgegessen.
Nee, Moment.
Doch.
Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Teil des seit Wochen stattfindenden Konzertes in der Öffentlichkeit. Dass die Media Broadcast auf der Grundlage von sehr gut vorbereiteten Verlautbarungen und Veröffentlichungen Dinge in den Raum stellt, die schlicht nicht so sind und auch gerade hier Sachen in den Raum gestellt werden, die nicht behauptet und gesagt worden sind, um sie dann zu dementieren und dagegen zu argumentieren. Das ist ein zurückhaltend formuliert bemerkenswertes Vorgehen. Und zeugt für meine Begriffe nur sehr bedingt von einem seriösen Vorgehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn Sie heute hier auf dem Podium sagen, Sie bauen Ihre alten Antennenanlagen ab, oder Sie, warten Sie mal ab, Sie würden die Plätze freimachen an den Antennentürmen oder die Anbieter, dann würden wir auch neue Antennen bauen und würden eben diese Marktpreise anbieten. Das Problem ist, Sie haben in einer wie auch immer gearteten Konstruktion diese Antennen verkauft und haben in Wahrheit nämlich nicht die Antennen verkauft, von denen Sie sagen, dass es passive Elemente bemerkenswerterweise ohne Strom und so weiter sind. Sie haben in Wahrheit die Plätze am Turm verkauft. Und das ist das Problem. Wir würden sehr gern da Antennen hinbauen und sehr gern nachweisen, dass das preiswerter geht, weil Sie nämlich mit einer vergleichsweise ineffizienten Struktur, die Sie, das ist nicht Ihre Schuld, von einem Staatsbetrieb irgendwann übernommen haben mit Pensionsverpflichtungen für mehr als 300 Leute über x Jahre, haben Sie ein Preis sozusagen Modell, mit dem Sie auf dem Markt, auf einem freien Markt nämlich gar nicht bestehen können. Das ist das zentrale Problem. Und das verstehe ich sogar, weshalb ich also auch für ein maßvolles Vorgehen in dieser ganzen Debatte werbe. Weil es geht nicht darum, Ihnen etwas wegzunehmen, was Ihnen zusteht. Es geht auch nicht darum, etwas zu bekommen, was jemand nicht zu einem bestimmten Preis bezahlen soll. Das ist nicht die Frage. Sie sollen auch Geld verdienen, wie alle Geld verdienen sollen in diesem Markt und in dieser Kette. Was Sie aber tun ist, Sie gehen mit der Argumentation, wir schrauben da oben einen Bentley dran, das mit einer völlig ineffizienten Mitarbeiterstruktur und Unternehmensstruktur, ich unterstelle, dass einfach Ihre Kostenstruktur nicht stimmt, das ergibt einen hohen Preis und das ist der entscheidende Preis, den wir irgendwo am Markt haben wollen. Und dann kommt jemand und schraubt da oben einen Audi A6 Quattro dran, der sehr effektiv ist, und der mit sehr effektiven anderen Strukturen da oben betrieben werden kann, übrigens in besserer Servicequalität, und der dementsprechend preiswerter ist. Das ist die Realität. Und dass das nicht möglich ist, hat den Grund in der technisch-organisatorischen Basis, nämlich der Tatsache, dass diese Antenne schlicht nicht abgebaut werden kann oder sie könnte abgebaut werden, wenn man sie dazu verpflichten würde, gäbe es auch Markt. Dass man einfach nach die Antenne abbauen kann oder austauschen kann von einem neuen Anbieter. Das ist das Problem.
Herr Kniese, Sie wollten doch noch mal was dazu sagen.
Direkt nur zu der Frage, kann man das sehr viel günstiger bauen? Wir hatten einen runden Tisch auch in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf. Sie waren dabei. Da war von der AMS, einem Betreiber aus Nordrhein-Westfalen, ein Vertreter da, ein sehr erfahrener Mensch, der auch im APR tätig ist. Und der hat genau zu diesem Argument gesagt, naja, ganz so ist es nicht.
Eine Frage jetzt nochmal an die ganze Runde. Der Termin steht 31. Juni. Media Broadcast sagt endgültig, Tür ist zu, wir nicht mehr. Ist UKW an diesem 1. Juli dann auf Sendung bei allen Sendern, Herr Deitenbeck, oder wie sehen Sie die Welt?
Also wir als Medienanstalten werden alles dafür tun, dass es natürlich auch nach dem 30.06. weitergeht. Das sind noch 65 Tage und ich habe jetzt hier in dieser Runde nicht ein einziges Argument gehört, was uns einer Lösung der Probleme auch nur einen Schritt näher bringt.
Danke, da bin ich jetzt dran. Ja,
genau. Also im Moment, und Sie sagten vorhin, dass hier zwei Drittel der Beteiligten am Tisch säßen. Sehe ich nicht so. Ich sehe hier keine Bundesnetzagentur, ich sehe hier kein Bundeskartellamt, ich sehe die DFMG nicht, ich sehe die privaten Veranstalter nicht. Das waren alle welche, die beim ersten Rundentisch dabei sind. Wir haben am
Das ist das Drittel, 14, was ich jetzt meine, naja, was am, fehlt.
Wir haben am 14. Juni hat Thomas Fuchs eingeladen zu einem weiteren Rundentisch. Ich bin gespannt, ob wir bis dahin irgendwie weiter sind. Ich hoffe mir das, aber ich sehe den gordischen Knoten noch nicht gelöst. Auch nicht mit der tollen Überschrift, die heute Morgen um 7.11 Uhr über die Ticker ging, dass das Bundeskartellamt jetzt die Lösung aller Probleme hätte. Dem ist längst nicht so.
Wir machen es mal nach Reihenfolge. Herr Deitenbeck, dann an Sie genau die Frage. Was müsste Ihrer Meinung nach jetzt konkret passieren in diesen verbleibenden 63 Tagen, egal jetzt von wem, um wenigstens sicherzustellen, dass, sagen wir mal, ab 1. Juli UKW und dann kann man ja vielleicht nochmal weitersehen. Also gibt es vielleicht sowas, so einen Plan A und B, also was man so als Sofortmaßnahme machen könnte, um dann vielleicht nochmal weiterzusehen?
Also da bin ich der Falsche, den Sie fragen. Wenn der Herr Kniese sagt, dass er nach dem 30.06. seine Dienstleistungen, die er jetzt vorübergehend anbietet, gar nicht mehr anbieten darf, weil er dafür ein neues Regulierungsverfahren einleiten müsste bei der BNetzA. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber wenn das so ist, dann haben wir ein echtes Problem. Dann bleibt nämlich nur die einzige Lösung, dass tatsächlich die neuen Sendernetzbetreiber, die hier sitzen, mit den neuen Antenneneigentümern in irgendeiner Phase einen Vertrag schließen. Anders wird das nicht gehen.
Herr Liebenow, also was machen Sie denn?
In beiden Teilen pflichtig dem Martin Deidenbeck zu. Das Problem ist noch nicht gelöst. Ja, auch die ersten Informationen, die da kamen, sind vielleicht etwas trügerisch. Ich habe damals, als ich die Position des MDRs bekannt gegeben habe, auch ganz klar gesagt, dass wir uns natürlich wünschen, dass Bundesnetzagentur, Kartellamt und die Politik hier aktiv werden. Ich glaube, jetzt geht es erstmal um die kurzfristige Lösung. Die kurzfristige Lösung muss eigentlich die sein, dass man den Zugang zu den Antennen herstellt, denn es sind ja, auch wenn die Media Broadcast jetzt kein Interesse mehr an dem Geschäft hat, durchaus Dienstleister da, die einen Sendebetrieb machen wollen. Und dann kann man sich ja gerne noch langfristig damit beschäftigen, zu welchem Preis diese Antennen da vermietet werden. Da hätte man dann viel Stoff für Juristen, Betriebswirte und sonst was und könnte sich in aller Ruhe verständigen. Also deshalb wäre aus meiner Sicht so ein Zugang das Wichtigste. Und der zweite Punkt ist, weil Sie in den Einstieg, der gegangen sind mit der Frage, ob Liberalisierung möglich ist. Ich glaube sehr wohl, dass in diesem Markt Liberalisierung möglich ist. Es wäre eine Katastrophe, wenn das nicht so wäre. Ich glaube, man muss die Spielregeln überdenken, die in diesem Markt gelten. Man muss gucken, inwieweit diese Regulierungslücke, die Media Broadcast jetzt dort offensichtlich zur Grundlage dieses Antennenverkaufs gemacht hat, inwieweit man das in Zukunft anders regelt. Und wir haben auch andere kritische Infrastruktur im Netzebereich oder sonst wo. Es ist auch nicht verboten, dass jemand dort mit Gewinnerzielungsabsicht unterwegs ist. Und es kann ja nicht das Interesse sein, dass wir nachher jegliche kritische Infrastruktur in eigenen Besitz bringen. Dann müssen wir auch eigene Satelliten fliegen und Glasfasernetze aufbauen und sonst was veranstalten. Das kann nicht das Ziel sein, sondern hier ist der politische Rahmen zu setzen. Hier sind die gesetzlichen Regelungen anzuschauen, sodass ein solcher Vorgang, der also nochmal der absolute Sündenfall aus Programmveranstalter-Sicht ist und natürlich nur über das Erpresserpotenzial der Abschaltung funktioniert, dass der nicht möglich ist. Möglicherweise muss man dann auch Regeln treffen, wie der eine seine Antenne abbaut und der andere sie anbauen kann, wenn das eben so ein Thema ist. Und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Kurzfristig eine Lösung, dass man die Zugänge hinkriegt, langfristig eine grundsätzliche Regelung. Und wenn langfristig so eine Regelung ist, werden wir auch weiter uns in der Terrestrik engagieren. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir es nicht tun.
Herr Zimmermann, werden Sie ab 1. Juli Ihre Verträge erfüllen?
Wir werden unseren Verpflichtungen nachkommen. Und wir werden den Verpflichtungen einer Geschäftsführung gegenüber den Gesellschaftern zuallervorderst. Und das wird vor allem heißen, dass wir in der Zeit bis dorthin nichts unversucht werden lassen, eine Lösung herbeizuführen. Ich möchte noch einmal zu einer Diskussion mit Augenmaß einladen. Es gibt grundsätzlich absolutes Verständnis für den Wunsch, diese Antennen zu verkaufen. Kann man diskutieren, ob das in der richtigen Form passiert ist, mit dem richtigen Verfahren etc. und so weiter. Gibt auch viele Elemente, wo wir verstehen, wie die Führung der Media Broadcast agiert. In anderen Bereichen ist das eben auf der Grundlage der zu verzeichnenden Maßlosigkeit, ich wiederhole mich, nicht der Fall. Da verstehen wir uns nicht. Wichtig wird sein, und das sage ich ganz klar, der Glaube, dass die Parteien sich einigen können, der ist aus meiner Sicht verfehlt auf Grundlage der Preise. Entweder die Preise werden nachträglich angepasst, so sie denn, Sie haben es immer noch nicht beantwortet, lieber Herr Kniese, überhaupt schon bezahlt sind. Oder diese Verträge werden rückwirkend angepasst, wie auch immer. Oder es gibt eine andere Lösung. Da wird einiges an Diskussionen zu führen sein. Wir bleiben mit allen Beteiligten am Tisch. Wir versuchen, eine Lösung zu erreichen, auch mit den neuen Antenneneigentümern. Diese Gespräche werden fortgesetzt. Ich will nicht verhehlen, dass die aktuell mehr als stocken, weil es schlicht keine Möglichkeit des Rangierens gibt in die eine oder andere Richtung. Aber zumindest wird die Tür offen bleiben. Und ich hoffe, dass man aus diesem Move, sagt man in Neudeutsch, den die Freenet dort versucht, für ähnliche Vorgänge in der deutschen Infrastruktur lernt, als Gesetzgeber und als Regulator.
Herr Kniese, wie sehen Sie das? Sie kennen den Markt. Wie optimistisch kann man sein, dass das Problem am 1. Juli abgeräumt sein wird?
Also ich will einfach nochmal sagen, die Mitarbeiter der Media Broadcast haben über Jahrzehnte sichergestellt, dass Radio funktioniert, dass der Hörer das Signal bekommen hat. Und wir tun es im Moment, obwohl unsere Verträge Ende März ausgelaufen sind. Und wir tun das bis Ende Juni. Es sind neue Spieler in diesen Markt eingetreten und die stehen in der Verantwortung. Die Frage, die Sie stellen, wie werden die jetzt einig werden, die kann nicht ich beantworten. Ich kann nur sagen, der Herr Domsky hat vorhin gesagt, also es sind nur die Probleme, die 5 Finanzinvestoren, die sogenannten. Das heißt, sie haben mit den anderen 25 inzwischen Verträge? Weiß ich nicht. Die zweite Frage ist, ich habe in meiner Funktion auch Tarifverhandlungen geführt. Das sind auch schwierige Verhandlungen. Und wenn man da über einen gewissen Punkt nicht drüber kommt, dann gibt es das Modell der Schlichtung. Die Landesmedienanstalten haben im März angeboten, dass sie jetzt Schlichter zur Verfügung stehen. Mir ist nicht bekannt, dass es in Anspruch genommen worden ist. Ich sage aber auch mit einer Gewerkschaft in der Verhandlung, wenn einer der beiden Parteien nicht willens ist, sich zu einigen, nützt auch die Schlichtung nichts. Und deswegen sage ich, ich glaube, man muss es betriebswirtschaftlich lösen, man muss sich einigen. Ich glaube, die Landesmedienanstalten haben angeboten, die Politik hat sehr klar gesagt, wir wollen, dass eine Einigung zustande kommt. Und jetzt ist es an den Parteien, das herbeizuführen.
Herr Domsky, ist Schlichtung die Lösung?
Also es war mal das Wort Schlichtung im Weg und das hätten wir auch gerne genutzt. Ich habe es danach nicht mehr gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir mit den 5 großen Antennenkäufern ein Schlichtungsverfahren haben. Es ist auch sehr schade, dass die 5 nicht öffentlich auftreten oder nur wenige
von ihnen. Gibt in Leipzig jetzt ein Medienschiedsgericht, was noch nicht einen einzigen Fall bisher hatte? Das wäre doch eine Chance.
Das wäre eine Chance und nach den Hinweisen des Kartellamtes, die jetzt gerade gekommen sind, glaube ich, kann man da auch auf einer vernünftigen Basis reden. Aber nochmal, also schade ist, dass diese 5 nicht auftreten, Herr Kniese, weil das ist ja schon spannend. Also ich kann da jeden nur mal aufrufen, die 5 Namen der Geschäftsführer mal zu googeln. Da kommen spannende Sachen bei raus, wer die deutsche UKW-Infrastruktur jetzt in seinen Händen hält. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihren Mitarbeitern. Die haben über Jahre lang einen tollen Job gemacht. Die haben ein tolles Standing ihrer Mitarbeiter im Feld. Und Ihr Management reißt das gerade alles ein. Mir tun Ihre Leute leid, Herr Kniese. Und vielleicht, wie könnten wir es lösen? Ganz einfach. Es gibt einen ganz einfachen Lösungsansatz. Wir, zumindest ich kann für die Uplink sprechen, ich glaube ein Stück weit auch für die Divicon, brauchen die Media Broadcast in dieser Kette gar nicht mehr. Weil an den Standorten, wo die Media Broadcast Sender zurzeit auf den Antennen Dritter aufgeschaltet sind, stehen unsere Sender schon aufgebaut. Weil was keiner so richtig mitbekommen hat, ist, dass weltweit eines der größten UKW-Projekte in den letzten Monaten stattgefunden hat in diesem Land. Wir haben hunderte von UKW-Sendern aufgebaut, die sind ready to go, die sind schon unter Strom. Und die müssten wir nur einmal ein kleines Kabel, teilweise sind sie ein bisschen dicker, umklemmen vom Sender der Media Broadcast zu unserem Sender. Danach wären wir natürlich noch nicht in den Verhandlungen weiter. Aber die Media Broadcast wäre aus der Kette raus. Sie wären nicht mehr das arme Opfer, das hier permanent auf das alle einprügeln. Und vor allen Dingen könnte die Media Broadcast uns den UKW-Betrieb nicht mehr abschalten oder zumindest damit drohen.
Ja, Sie dürfen. Sie fragen jetzt bestimmt nochmal, ob die Sender schon bezahlt sind, ja, die Antennen bezahlt sind.
Will Herr Kniese uns ja offensichtlich nicht verraten, kann mir nicht vorstellen, dass er das nicht weiß. Nein, ich habe eine andere Frage, die aber etwas Ähnliches beinhaltet. Lieber Herr Kniese, können Sie vielleicht einfach nur mit Ja oder Nein antworten? Haben diese 5 Antennenkäufer, die jetzt also hier in Rede stehen, entweder partiell oder vollständig, heute oder in Zukunft, in irgendeiner Art und Weise die Möglichkeit, diese Antennen an Sie zurückzugeben?
Wir werden Details aus den Verträgen mit den 30 Käufern öffentlich nicht kommentieren.
Danke für Ihre Antwort.
Ich würde sagen, die Antwort hätten sich alle im Saal auch selber geben können, kann ich mir vorstellen. Schönen Dank. Wir sind rum, eine Stunde ist rum. Ich hätte zwar ganz gerne noch mal ein paar Konsequenzen für DAB Plus diskutiert, weil Herr Liebenow ja andeutete, momentan da keine Investitionen. Die Zeit haben wir nicht. Es gibt ja nächstes Jahr sicherlich wieder einen Medientreffpunkt Mitteldeutschland. Da kann man dieses Thema weiterführen und dann vielleicht auch zu DAB Plus umgehen. Schönen Dank meinen Partnern hier auf dem Podium bei diesem wirklich sehr ernsten Thema. Und ich möchte mich wirklich herzlich bei Ihnen bedanken. Bitte um Entschuldigung, dass wir jetzt nicht noch Fragen gemacht haben aus dem Publikum. Aber Sie haben ja gemerkt, wir haben hier fast um jedes Argument gerungen und manchmal muss man Leute auch aussprechen lassen, finde ich, und es dauert, kostet ein bisschen Zeit. Deshalb diese Form, schönen Dank, schönen Feierabend, guten Weg nach Hause, bis zum nächsten Jahr.